Ja, ein herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Out of the Box. Diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die wissen, dass ich immer ganz gerne hier von meinem Sofa sozusagen aus in die Welt zoome, weil wir haben ja leider immer noch Corona-Zeiten. So wie es im Moment aussieht, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich wieder ganz persönlich in die Welt kommen, daher virtuell. Und heute, ja, heute zoome ich einmal nach Holland und sage ein herzlich willkommen, also Holländisch habe ich jetzt noch nicht gelernt, unserer lieben Anouk. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ein herzlich willkommen und schön, dass ich dabei sein darf.
Da war das Holländisch schon gut rauszuhören. Ja, liebe Anouk, ich habe dich einfach auserkoren als meine Partnerin. Warum, werde ich einfach gleich noch so ein bisschen mehr zu erzählen. Was ich immer ganz gerne mache hier in meiner Serie, dass ich meinen Interviewpartner gerne mit etwas begrüße, wenn ich in dem Land schon mal war. Und natürlich war ich auch schon in Holland gewesen. Ne? Und habe damals mir eine Espresso-Tasse aus Amsterdam mitgebracht. Weil ich ja Espresso-Tasse sammle und immer, wenn ich eine erwische, wenn ich da bin, dann also daher ein kleines Prost. Lieber Anouk, ich habe dann auch natürlich auch für dich heute orange an, ne? Oranje.
Ich hab schon, und ich bin heute mal pink. Darum verkennt die Welt.
Ja, aber orange ist deine Farbe. Orange ist auch schon seit über 20 Jahren meine Businessfarbe. Das heißt, da verbindet uns auch schon die Farbe. Ich bekomme auch immer gesagt, ah, Ute, da ist orange, ist was für dich. Ja, und dann ganz speziell auch noch mein Runners Girl Shirt, weil ja auch der Sport uns etwas verbindet. Ne? Ich bin ja schon immer und ewig da festgenagelt. Ein
großes Vorbild für mich in der Hinsicht, ja.
Und du findest immer mehr in diesen Sport rein. Deswegen dachte ich, also auch in diesen Dingen kannst du Anouk heute begrüßen und antriggern, wie auch immer.
Er spricht mich sofort an, weil in der Tat alles, was mit Orange ist, also heute mal zufällig nicht. Ja, okay. Aber normalerweise bin ich ganz Orange Girl, ja.
Absolut. Lieber Anouk, du bist mega Multikulti unterwegs. Du bist in Holland geboren und hast aber gesagt, mein Herz ist aber auch in Köln und lebst aber jetzt in Düsseldorf, also daher gesehen. Und wir haben ja auch das Thema mentale Stärke nachher noch mit drin. Also ich denke, du brauchst es auch für viele mentale Stärke, weil du bist ja auch schon 26 Mal umgezogen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, was für mich aber auch gerade diesen Gedanken out of the box und open mind natürlich unterstreicht, ne? Weil wer überall schon mal gelebt hat und nicht nur als Tourist war, der ist ja ganz in diesen Themen drin. Aber jetzt möchte ich dich einfach mal einladen, selbst so ein paar Worte zu dir zu sagen, wer du bist und wofür dein Herz schlägt. Ja, bitteschön.
Dankeschön, liebe Ute. Ja, also, wer bin ich? Ich bin die Frau mit den zwei schlagenden Herzen in meiner Brust. Das hast du schon sehr richtig gesagt. Ich bin Niederländerin und in Köln aber aufgewachsen. Also habe immer dieses deutsch-niederländische Verhältnis sowohl privat, aber eben auch beruflich gehabt. Ich bin Marketing-Expertin. Ich durfte vor einigen Jahren auch als Direktorin fürs niederländische Büro für Tourismus arbeiten, 7 Jahre lang, und habe immer in einem deutsch-niederländischen Kontext auch gearbeitet. Die Arbeit ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Also da darüber definiere ich mich auch sehr oft, weil einfach ja die Arbeit, das ist auch mein Leben. Eigentlich verbinde ich da gar nicht so Arbeit oder Freizeit. Das ist so eins für mich. Und vor ein paar Jahren habe ich mich dann nochmal dazu entschlossen, einen zweiten Berufsweg einzugehen, eine zweite Karriere zu starten, und zwar als Speaker und als Coach. Und ich gebe Workshops und da habe ich zwei Themen. Und das eine Thema, das heißt Upgrade Yourself, glaub an dich. Da geht es darum, wie man Frauen stärken kann, die großartige Variante, die sie sind, auch zu leben und zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu kommen und auch das Selbstbewusstsein darin zu haben. Da habe ich auch einen Podcast zu und eben mein erstes Buch jetzt zugeschrieben. Und das zweite Thema, das ist eben
genau das Buch sein, ne?
Das ist Upgrade Yourself, genau.
Ja, genau, ja.
Da war ich natürlich ganz stolz. Das ist dieses Jahr im Februar rausgekommen. Das war mein Erstlingswerk und ja, das war ganz toll. Und jetzt ist das zweite Buch rausgekommen zu meinem zweiten Thema. Und das ist eben das Thema, worum es auch heute, denke ich, bei Out of the Box geht, die Niederlande. Da geht es um die deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Ich möchte ganz gerne ein bisschen aufklären von den Stereotypen und andererseits gerne das Potenzial aufweisen, was Deutschland und Niederlande verbindet miteinander. Und das Buch heißt Lecker Anders. Und darin habe ich eben auch einen Podcast, einen Lecker Anders Podcast, und halte Vorträge und gebe Workshops und Coachings für diejenigen, die in einem deutsch-niederländischen Kontext arbeiten.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, was sich in diesen letzten Jahren alles getan hat. Und du hast es gerade schon angesprochen. Unser Thema für heute ist das Thema Deutschland-Niederlande, Niederlande-Deutsche. Und das Ganze nennst du ja dann Lecker Anders. Und das ist noch ein Buch her, auch wunderschön. Hier vorne ist es für Deutsche und da ist es für Holländer. Ne, man kann beidseitig reinzoomen. Und das soll unser Thema auch so ein bisschen heute sein, weil wir haben das Thema Out of the Box, Open Mind, über den Tellerrand schauen. Und da interessiert mich und ich denke auch unsere Zuhörer von mal ganz stark, ja auch zum einen, wie ticken die Niederländer, so auch gerade in Bezug zu mentale Stärke, aber auch, was können wir Deutsche auch von den Niederländern vielleicht lernen? Und später machen wir es einfach mal umgekehrt.
Ja, sehr gerne. Also wenn du sagst, so die mentale Stärke und wie ticken die Niederländer, ich glaube, ein sehr großer Unterschied, der aber wunderbar, ich sag mal, die perfekte Kombi mit Deutschen ergibt, aber die Niederländer, da habe ich ganz oft den Eindruck, die nehmen die Sachen, jetzt sage ich mal, sehen die nicht so als ganz groß und müssen vorab alles planen und uns einen Plan B, Plan C, Plan D für den Fall der Fälle, sondern die machen eben einfach. Und das heißt, ich glaube, dass es dabei hilft, dass sie vielleicht gar nicht so etwas als etwas Großes sehen, sondern einfach direkt damit anfangen. Und das sorgt dafür, glaube ich, dass die mentale Stärke einfach da ist, weil man sich direkt ins Getümmel reinstürmt sozusagen, man direkt ins Abenteuer reingeht, ohne vielleicht vorab zu wissen, was da genau auf einen wartet. Vielleicht ein bisschen blond, sage ich mal, auch manchmal an so Sachen ranzugehen, recht naiv, vielleicht zu sagen, ach, ich mache erst mal. Und wenn dann ein Problem kommt, dann werden wir dann schon sehen, wie wir es lösen. Und ich glaube, das sorgt mit dafür, dass man eben ja sehr, ich sag mal, sehr leicht an Sachen rangeht, vielleicht auch etwas unbekümmerter. Das kann gut sein, manchmal vielleicht auch nicht ganz so, aber grundsätzlich ist erstmal der Anfang, glaube ich, ein ganz guter. Und da sehe ich einen Unterschied.
Ja. Ja, würdest du sagen, dass da vielleicht auch ein Stück mehr Selbstvertrauen dann da ist, dass sie es einfach machen? Oder würden wir jetzt in Deutschland sagen, das ist eine Naivität, die aber dann doch erfolgreich ist? Wie würdest du es eher so beschreiben?
Ich glaube, das ist von beidem etwas. Sich gar nicht so sehr Gedanken und einen Kopf darum machen und darum vielleicht ein Stückchen Naivität einfach reingehen. Aber ich glaube ja, wir Niederländer, wir sind doch sehr überzeugt von uns. Also wir wissen schon, wie es geht. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu aus dem Beruflichen. Ich habe eine Zeit lang für das Blumenbüro Holland gearbeitet. Der Blumensektor in den Niederlanden ist einer der größten wirtschaftlichen Wirtschaftszweige. Und da sind dann einige der Produzenten aus den Niederlanden zu einem sehr großen Konzern hier nach Deutschland gekommen, um mal eben kurz zu erzählen, wie das denn so funktioniert, wie man das zu machen hat. Die standen dann 5 Minuten später auch wieder auf der Straße. In das Lockere, das kam dann doch nicht so gut an. Ja. Wir sind ja auch direkt beim Du und so. Und dieser große Konzern fühlte sich da so ein wenig veräppelt, glaube ich. Ja. Das ist auch unsere Mentalität. Wir können das und wir erklären dir mal, wie das funktioniert.
Schön. Ja, ich denke, das ist aber ein ganz guter Part, den wir vielleicht auch wir ein bisschen lernen können. Würdest du sagen, umgekehrt können auch die Niederländer etwas von den Deutschen lernen, vielleicht in Planung oder in anderen Dingen?
Ja, also ich denke, was wir Deutschen nachsagen über Gründlichkeit, ne, und ich sag mal auch so Prozesse mit aufzubauen, da denke ich, also gut, ich denke ja, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Niederländern perfekt wäre, dass jeder so bleiben soll, wie er ist und dass die Kombination einfach super ist. Aber da kann ein Niederländer sicherlich von den Deutschen auch noch was lernen, ne? Und das würde sicherlich an der einen oder anderen Stelle nicht verkehrt sein, wenn man etwas überlegt, da manchmal an eine Sache rangeht.
Ja. Ich finde es einfach spannend, also woran denke ich, wenn ich an Niederlande denke, interessanterweise immer als erstes als Tulpen. Warum auch immer, wie auch immer.
Das an
Tulpen, ne? Tulpen aus Amsterdam. Also das ist das Erste. Dann haben wir früher, als Kind sind wir groß geworden, mit Käse und mit den Clocks. Ne? Das war mega toll, diese Clocks zu tragen. Ist das eigentlich heute auch noch? Oder ist es jetzt heute ein Klischee, dass Niederlande halt Käse und Clocks und dieses Kostüm, hätte ich fast gesagt, oder ist es anders geworden?
Also es ist so, dass es in der Tat mehr so ein bisschen die altertümlichen Themen sind und nicht mehr so ganz. Also das Schöne ist, ich ganz kurz vielleicht auch gesagt, die Deutschen, die gehen bis zu, ich sag mal, 6-mal im Jahr teilweise in die Niederlande. Die kennen die Niederlande sehr, sehr gut. Und die wissen eben, dass es mehr als Clocks und als Windmühlen gibt. Wobei, wenn ein Chinesen in die Niederlande kommt, natürlich sofort als erstes auf diese Ikonen erstmal schaut. Wir haben wesentlich mehr als das. Natürlich gibt es, weil es gibt noch sehr viele Bauern, Bauernhöfe in den Niederlanden. Es wird noch sehr viel produziert, Käse unter anderem natürlich. Ist es so, dass dort auch Klotsch noch getragen werden? Ich habe übrigens als Kind das auch gehabt und meine Schwester, die Arme, hat meine Mutter, also meine Mutter, wir sind nach Köln gekommen und als der erste Schultag war, hat meine Mutter meiner Schwester Klotsch angezogen für den ersten Schultag. Die ist natürlich damit sehr aufgefallen. Ja. Das ist etwas, glaube ich, was sie immer noch irgendwie mitnimmt. Ja. Aber grundsätzlich nein, wir tragen, ich sag mal, im normalen Stadtbild und Leben werden keine Klatschen mehr getragen. Und das Lustige ist, in meinem Buch berichte ich davon, hier nochmal ganz kurz, dass wir zwar sehr viel Käse produzieren, dass wir aber nicht Nummer eins der Produzenten sind, das ist übrigens Amerika, und dass Deutschland auch als Käseproduzent vor uns ist, also mehr Käse produziert, als dass wir das in den Niederlanden tun. Ja. Und jetzt das noch Spannendere, was ich finde, das also aus meiner Recherche rauskam, ist, dass Deutsche mehr Käse essen und Niederländer mehr Fleisch. Und das würde man doch gar nicht denken, weil wir ja eigentlich mehr als Deutsche als Fleischnation gesehen werden. Aber wenn man den Verbrauch pro Kopf pro Jahr sieht, dann ist eben der Niederländer mehr Fleisch und der Deutsche mehr Käse. Fand ich ganz lustig. Lecker anders, ne?
Also daher gesehen kann man schon sehen, es lohnt sich, in dieses Buch reinzugucken, dass wir einfach so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und vielleicht genau, was du ja auch damit vorhattest, mit manchen Klischees einfach auch ein bisschen aufräumen. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Bist du eher mal öfters mal angesprochen worden, weil du diese zwei Herzen in deiner Brust hast, oder war es einfach für dich ein eigenes Bedürfnis, weil du Dinge gehört hast, also ich möchte mal aufräumen?
Ja, war mein eigenes Bedürfnis in erster Instanz. Dadurch, dass mich das eben mein Leben lang begleitet, diese zwei Länder, diese Zusammenarbeiten, die Potenziale, die ich sehe. Also wir sprechen hier von 190 Milliarden Euro Umsatz, die wir miteinander in Kombination, sage ich jetzt mal, ja, erwirtschaften. Darum sind wir so wichtig, auch wirtschaftlich gesehen, füreinander als Länder, Nachbarländer. Und da habe ich gedacht, es ist schon lange kein deutsch-niederländisches Buch mehr rausgekommen. Also ich dachte, da ist jetzt auch Interesse vielleicht, ne, weil so lange nichts mehr drüber geschrieben wurde. Und zur gleichen Zeit wollte ich es eben auch ein bisschen lecker anders machen. Also das war auch mein Bedürfnis und nicht ein ganz normales, ne, ich berichte über die Kulturen, sondern um es eben ein bisschen anders zu handhaben. Und so findest du in dem Buch zum Beispiel ein Kreuzworträtsel oder ein Poetry Slam. Aber du hast auch ein Business Canvas, den ich entwickelt habe, der heißt Lecker anders kann was. Der Lecker anders kann was. Und ja, es sind einige, ich sag jetzt mal, Prominente mit dem Buch dabei. Der Bernd Stelter, der hat mein Vorwort geschrieben und ein niederländischer Kabarettist das Nachwort. Also, und das hat mich schon allein, das, also dieser Erstehungsprozess von dem Buch hat mir so viel Freude gemacht.
Ja, das liegt auch da drin, also wenn man blättert, merkt man auch, also ist einfach spannend, immer weiter zu gucken, was wird da noch kommen. Es ist nicht nur Text, ne? Das ist einfach ja, sehr, genau. Sehr schön.
Das ist auch sehr designlastig und wir Niederländer sind auch sehr designlastig. Ne? Also ich glaube, für jeden, der sich so ein bisschen mit Kunst und Kultur auseinandersetzt, wir haben natürlich wahnsinnig viel in der Hinsicht zu bieten und nicht nur an alte Kunst, natürlich, ne, die goldenen Jahre, dafür sind wir natürlich bekannt mit, ne, Vermeer und Rembrandt, aber wir haben eben auch ganz modernes Design und junge Designer, die in den Niederlanden jetzt gerade auch sehr aufkommen. Und darum wollte ich es auch ein bisschen designlastig machen.
Sehr schön. Was man im Moment ja hier sehr mitbekommt, einfach durch die Corona-Zeiten und durch das Reisen, wo wir uns eben noch drüber unterhalten haben, auch ja im Moment, wenn die Deutschen reisen, reisen sie einfach auch ganz viel nach Holland. Und ja. Kriegst du das so ein bisschen mit? Wie geht es den Holländern damit? Würden die lieber jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten unter sich bleiben? Oder nehmen sie mit offenen Armen auf? Also ich habe es jetzt selbst noch mit keinem gesprochen, der da war. Ich bekomme da immer mit, dass die hinfahren. Wie bekommst du das?
Ja, also wir sind grundsätzlich, wenn es ums Kurzurlaube geht, sowieso das beliebteste Reiseland voneinander. Ne? Also 5,6 Millionen Deutsche fahren jedes Jahr in die Niederlande und andersrum sind es um die 3 Millionen Niederländer, die nach Deutschland kommen. Und dann hauptsächlich, ne, den ersten Berg, nämlich Winterberg, anstreben, ne? Oder die Eifel. wir Deutsche, wir lieben die niederländische Küste, also 50% fährt an die Küste, aber viele eben auch in die Städte oder ins grüne Hinterland. Und das sehen wir jetzt, dass der Trend weiter zunimmt. Ich meine, der nimmt schon seit Jahren zu. Ich komme ja aus dem Fachgebiet und verfolge das natürlich jetzt auch, gerade weil es dem touristischen Sektor auch in den Niederlanden natürlich aufgrund von Corona schlecht geht. So wie es in allen anderen Ländern auch ist. Wir haben alle da sehr, sehr drunter leiden müssen. Also die Zahlen sind fürchterlich zurückgegangen im zweiten Quartal. Und darum freut man sich enorm über die Deutschen, die kommen. Denn gerade der Sommer jetzt, der zum Glück ein schönes Wetter hatte, hat nochmal dafür gesorgt, dass man wieder so ein kleines Aufleben gespürt hat. Und die Niederländer, die sind sehr solidarisch mit sich und ihrem Land. Und es wurde auch vom Niederländischen Büro für Tourismus eine große Kampagne ins Leben gerufen, die hieß, also auf Holländisch dann, hier mutig sein, also hier muss ich sein. Und ging darum, bleibt bitte alle im eigenen Land und sorgt dafür, dass der touristische Sektor eben angekurbelt wird und bestehen bleiben kann. Ja. Und das hilft natürlich enorm, wenn Niederländer dann auch in den Niederlanden bleiben.
Also ist dann schon eher ein herzliches Willkommen als andersrum, dass man sagt, nee, komm, wir wissen gar nicht, was ihr alles mit reinbringt ins Land und bleibt lieber bei euch. Also schon mit offenem Herz, dass ihr kommen dürft.
Ja. Die Niederländer sind ja etwas, ich sag mal, gehen etwas lockerer, das ist ja auch ihre Art und Weise, wie ich eben schon mal gesagt habe, locker mit Sachen umzugehen, gehen da etwas lockerer teilweise mit um. Also es ist keine Maskenpflicht, auch nicht in den Supermärkten oder in den Restaurants. Und dadurch ist eine andere Art und Weise des Umgehens mit der Corona-Krise als in Deutschland. Und man versucht es eben, ja, auf die Art und Weise eben etwas vielleicht auch lockerer zu nehmen, muss sich alles dann noch ein bisschen so zeigen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch auswirkt.
Ja, und alles entwickelt. Ja. Was ich auch bei uns im Bekanntenkreis interessanterweise sehr oft mitbekommen habe, dass junge Leute auch sehr gerne nach Holland studieren gehen aus Deutschland. Gerade Maastricht ist da sehr, sehr beliebt.
Total. Also als ich in den Niederlanden studiert habe, da wurde ich noch als Deutsche angesehen, weil ich in Deutschland mein Abitur gemacht habe. Und an der Universität waren damals 3 Deutsche. Mittlerweile reden wir von ungefähr 40% oder so Deutschen, die jetzt an der Universität in Breda, wo ich studiert habe, sind. Und wir sehen auch in Maastricht einen riesen Zuwachs. Ich habe auch zu dem Thema Bildung in meinem Buch etwas geschrieben, weil es eben sehr viele, ich sag mal, auch da Bezüge gibt und in den Niederlanden wird oft auch auf Englisch studiert. Also das ermöglicht den Studenten eben auch in englischer Sprache das Studium fortzusetzen. Und hier zum Beispiel in Münster gibt es ein sehr großes Niederlande-Universität, wo man Niederlandistik studieren kann. Und auch da sehen wir sehr viele Deutsche, die das interessiert. Und wie gesagt, ich habe ja eben schon mal erwähnt, 190 Milliarden Euro Umsatz. Es gibt ja auch sehr viel, ich sag mal, Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Also es ist gar nicht so gut, auch von der deutschen Perspektive her, sich mit den Niederländern etwas mehr auseinanderzusetzen.
Das ist, also ich finde ja gerade für den jungen Leuten einfach so das Wichtigste, mit überhaupt wirklich mit diesem Open Mind unterwegs zu sein und gerne in einem anderen Land. Und es muss halt nicht immer über den Teich sein, man kann auch einfach bei den Nachbarländern einfach mal so reinschauen, ist dann auch einfach mal eine sehr, sehr schöne Verbindung. Und was ich bei dir aber jetzt gerade immer interessant finde, mag aber auch sein, weil wir gerade noch mehr über Holland sprechen, weil du sagst immer das Wir. Wie ist das für dich? Bist du in Deutschland, bist du, ich bin eine Deutsche und in Holland, ich bin Holländerin? Oder wie machst du das mit dir klar?
Also das ist auch lecker anders. Ne? Ich fühle mich immer anders. Also wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich mich als Niederländerin, die in Deutschland ist. Und wenn ich in den Niederlanden bin, und dort habe ich auch schon viele Jahre gelebt, in Den Haag, ja. Unter anderem, da habe ich mich dann doch immer wieder ein bisschen deutsch gefühlt. Also man fühlt sich immer ein bisschen anders, lecker anders. Ne? Ich habe auch viele Jahre, jetzt 2 Jahre lang mit China zusammenarbeiten dürfen. Das ist dann manchmal nicht mehr ganz so lecker anders, das ist manchmal sehr anders. Ja. Und dieses lecker anders sorgt aber dafür, dass es prima ist. Aber ja, immer ein bisschen, ich fühle mich doch immer ein bisschen anders. Und ich erhoffe mir, und so sage ich es einfach immer, dass ich die perfekte Kombi bin, dass ich das Beste von beidem vereine. So halte ich mir das vor.
Und wie machst du das, wenn dann so eine sportliche Veranstaltung ist, so Holland gegen Deutschland, am besten?
Drama. Das ist wirklich Drama, da bin ich auch immer nur der Loser, ne? Weil dann, wenn die Deutschen gewinnen, ne, bin ich der Loser und wenn die Niederländer gewinnen, dann andersrum auch. Also je nachdem, weil ich natürlich einen breiten Freundeskreis in beiden Ländern habe, kann man nur verlieren. Also das ist für mich sehr, sehr anstrengend, das muss ich auch sagen. Das versuche ich dann auch am liebsten alleine zu schauen, weil das kann ich doch gar nicht ertragen, wenn so viele Menschen um mich herum sind.
Das glaube ich. Aber wenn wir gerade das Thema Sport angesprochen haben, was ich mit Holland, mit Niederlanden immer verbinde, ist ja eigentlich das Eisschnelllaufen. Ne? Da sind die einfach unschlagbar. Schon seit ich als Kind im Fernsehen das gesehen habe, gibt es eine Erklärung dafür? Wird das besonders gefördert? Ist da eher der Nachwuchs da? Weil das fällt einem als allererstes ein mit einem Megasport, also ganz oben ist Eisschnelllaufen. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Elfstedentocht, also die Elf-Städte-Tour. Das ist in Friesland und da sind eben 11 Städte, die verbunden sind mit Grachten. Ja. Und wenn es jetzt schön Winter ist, was wir schon leider schon länger nicht mehr hatten, das Eis richtig gefriert und zwar zu einer bestimmten Dicke, wodurch erlaubt wird, dass da hunderte von Leuten drüber Schlittschuh laufen dürfen, dann gibt es diese 11-Städte-Tour und das ist eben, ja, man muss immer von Jahr zu Jahr schauen. Es wird natürlich mit der Erderwärmung immer schwieriger, ehrlich gesagt, aber früher, und ich denke, dass das eben auch so war, da gab es ja noch so die richtigen Winter und da gab es diese 11-Städte-Tour. Das war das Highlight überhaupt. Also unser König ist auch schon mitgelaufen, diese 11-Städte-Tour. Und dieses Schlittschuhlaufen ist eben, weil wir das Land vom Wasser sind, ne, und den Grachten. Und klar, wenn dann das Wasser gefriert, dann ist natürlich das Schönste in der Natur draußen, Schlittschuh zu laufen. Und so entsteht das Ganze. Und darum sind wir da auch sehr prädestiniert. Und natürlich, es wird sehr unterstützt. Also es gibt viele Clubs, es gibt sehr viele Vereine. Ich denke, so wie, ja, wie früher vielleicht für uns auch in Deutschland Tennis war mit Boris Becker und Steffi Graf so normal und so hip war und ist auch das Schlittschuhlaufen immer noch. Obwohl die Elf-Städte-Tour leider, leider eben jetzt einige Jahre nicht mehr stattgefunden hat und wir fiebern dem immer im Winter entgegen und denken, ist denn das Eis jetzt dick genug oder nicht? Ja, müssen wir warten und hoffen, dass es mal wieder so richtig schön kalt wird.
Weil das finde ich wirklich interessant. Also da kann ich mich von Kindesbeinen dran erinnern. Also wenn das im Fernsehen kam, da hast du immer nur eine orange Wand gesehen. Ne? Und es hat immer einer gewonnen. Aber das Thema Orange fällt mir da gerade auch noch ein. Kannst du bestimmt auch die Frage irgendwie erklären oder beantworten? Ich fand es immer so ein Phänomen, dass die Farbe Orange für Holland ist. Und habe immer gesagt, aber in der Flagge ist auch gar keine Orange drin. Was ist denn das für ein Durcheinander?
Ja, das hat damit zu tun, dass das Königshaus von Oranien, ne, und von Oranien kommt das Oranje. Und dann hat sich das natürlich wunderbar beim Fußball auch durchgesetzt. Da ist ja, da siehst du ja nur Orange, ne, und das leben wir auch aus. Also da haben wir auch gar keine Beschwerden, um dieses Orange nicht auszuleben. Also darum bei mir in meinem Assortiment und in meinem Kleiderschrank befindet sich extrem viel an orangenen Sachen, aber in der Tat, das hat mehr damit eben zu tun mit dem Orania.
Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Orange machen, oder? Da fehlt so ein bisschen drin, gerade wo wir beide ein Faible für Orange haben.
Absolut.
Ja. Lieber Nokia, es ist wunderschön in Holland mit dir. Die Zeit, die läuft uns auch schon so ein bisschen da weg. Aber ich habe natürlich auch noch so ganz zwei spezielle Fragen an dich, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen über das Thema mentale Stärke sprechen. Ja. Gerade zum Thema mentale Stärke, wie sieht es denn so bei dir aus, wenn du mal zurückblickst? Weil wir gucken gleich auch noch nach vorne. Gab es da schon mal irgendwie ein Projekt, ein Ereignis, sei es beruflich, privat, Freizeit, wie auch immer, wo du sagst, wo du deine mentale Stärke, ob bewusst oder unbewusst, eingesetzt hast?
Da gibt es ehrlich gesagt sehr viele, weil du weißt ja, ne, ich nehme mir seit 10 oder mittlerweile sogar schon 15 Jahren, nehme ich mir immer so 3 Sachen vor, die mich aus meiner Komfortzone holen pro Jahr. Und wenn es eben aus einer Komfortzone ist, dann braucht man mentale Stärke, um sich dem entgegenzusetzen. Und das war bei mir der Jakobsweg, den ich gegangen bin und wo ich sicherlich mal an einem Tag 32 Kilometer gewandert bin, nicht mehr konnte, Und da wirklich Schrittchen für Schrittchen, sage ich immer, mit meiner mentalen Stärke dann doch noch zum Schluss im Hostel angekommen bin. Und für mich damals dann auch sehr bewusst war, was es bedeutet, Schrittchen für Schrittchen irgendwo anzukommen. Diese mentale Stärke bedeutet eben nicht, man muss sofort von hier auf jetzt irgendwo sein, sondern es kann manchmal ein etwas längerer Prozess sein. Und dann hilft es, wenn man da positiv denkt, wenn man eben Schrittchen für Schrittchen geht und nicht in den großen Schritten denkt. Zum Beispiel auch die kleinen Ziele feiert. Das hilft mir bei meiner mentalen Stärke auch. Und das ist, ob jetzt der Triathlon, für den ich übe, der noch nicht stattgefunden hat, leider aus verschiedensten Gründen. Aber auch da brauche ich echt mentale Stärke, weil ich bin nicht unbedingt von Haus aus die Sportliche. Und es ist jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, mein allergrößtes Hobby. Aber es ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, ich bin sehr diszipliniert. Ich glaube, das hilft bei der mentalen Stärke auch. Wenn ich etwas wirklich möchte, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann ist das so stark für mich, dass ich da sehr selbstdiszipliniert an die Sache rangehe. Und diese Selbstdisziplin hilft mir sicherlich auch, diese mentale Stärke, sage ich mal, mit zu füttern, ja. Dafür zu sorgen, dass die aufrecht bleibt.
Was aber auch ja. nur funktionieren kann, wenn das Ziel, was du da vor Augen hast, auch wirklich dein Ziel ist. Ne? Weil du jetzt wirklich irgendetwas ausdenken würdest, nur weil es irgendjemand macht und das Herz gar nicht ein bisschen puppern würde dafür, dann kriegen wir auch nicht mit Disziplin oder wir brauchen eine Wahnsinnskraft und Energie. Und dann ist aber null Spaß dabei. Und ich denke, das ist bei deinen Zielen ja schon immer mit dabei. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ne? Auch wenn es natürlich
ist. Das ist auch, Entschuldigung, wenn ich da, ne, das ist auch total wichtig, ne, dass man Freude an der Sache hat. Und ich habe für mich so drei Elemente, die mich in meinem Leben begleiten. Das ist Klarheit, das ist Leidenschaft und das ist Mut. Und ich glaube, diese drei Elemente helfen für meine mentale Stärke so grundsätzlich. Wenn du weißt, wo du stehst und wohin du willst, ne, was wir eben gesagt haben, über Ziel, dann die Leidenschaft, ne, zu wissen, wofür dein Herz brennt, ne, oder eben den Spaß auch, ne, an Sachen zu haben, seine Passion ausleben zu können. Und den Mut, und das ist vielleicht ein bisschen niederländisch, die Sachen zu tun, ja. Sich abhalten zu lassen. Und du weißt ja, den Spruch, den ich mitbekommen habe in meinem Leben, der da heißt, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Und ja. Auch das ist für meine mentale Stärke wichtig, denn ich gehe immer wieder auf die Suche nach meinen Ja's und habe den Mut, um die Sachen einfach anzugehen und einfach zu machen. Machen, nicht drüber nachdenken. Also das ist so das Holländische vielleicht auch. Ja. Machen, nicht nachdenken und dann sehen wir schon irgendwann, wo man ankommt.
Ja. Das finde ich interessanterweise auch so ein bisschen Parallelen zu Amerika, weil da wird ja auch eher mal gemacht, ne? Und dann gucken wir erst. Ne? Dieses Trial and Error ist da mehr drin und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es ist schön jetzt auch zu erfahren, dass wir das auch von den Holländern lernen können, weil das merke beispielsweise ich, dass ich das mir erst in den letzten Jahren angeeignet habe, so mach doch einfach mal. Ne? Also wir sind ja eher so groß geworden, 150 Mal nachdenken. Klar, es soll alles professionell sein, aber aufpassen, dass es mal einfach nicht stagniert. Ne? Weil wenn ich denke, mein Podcast war schon über zwei Jahre in der Schublade, weil ich immer noch dachte, ah, noch dieses und jenes. Und wenn ich jetzt Dinge mache, dann mache ich einfach und jetzt wieder, das klappt.
Sehr gut.
Aber das ist ein Lernprozess, weil wir sind wirklich nicht so groß geworden. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist genau das, was ich hiermit auch erreichen möchte. Lasst uns von anderen lernen. Ne? So jedes Land, jede Kultur kann voneinander lernen und nicht sagen, die sind richtig, die sind falsch. Ne? Finde ich ein wunderschönes Beispiel.
Das, mein Buch heißt ja auch als Untertitel Freunde mit Eigenarten. Ne? Also was du gerade sagst, ist nicht richtig und falsch, aber jeder hat so seine Eigenarten eben. Und mal positiv und mal auch, wo man sagt, naja, da könnt ihr vielleicht was von uns nochmal abschauen. Aber es ist kein gut und schlecht.
Absolut nicht.
Nur eben anders, lecker anders.
Genau, das Lecker ist schön, aber dann macht das Ganze ein bisschen spaßig. Ne? Das nimmt die Ernsthaftigkeit weg und lecker haben wir alle gerne. Ne?
Absolut, ja, warum nicht? Ne? Ja.
Ja, lieber Anouk, dann noch eine Frage an dich, auch nochmal zum Thema mentale Stärke. Gibt es vielleicht irgendein Projekt für dich, so was so in der Zukunft liegt, wo du sagst, genau für das könnte ich meine mentale Stärke gebrauchen, weil ich weiß, ich habe sie schon erlebt und würde sie gerne dafür einsetzen.
Ja, ich habe, wir haben gerade im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen. Ich habe mir fürs nächste Jahr eine sehr große Challenge vorgenommen. Ich möchte also dann endlich mal meinen Triathlon hoffentlich, der dritte Anlauf, ne, ist dann auch wirklich umsetzen können. Aber vor allem habe ich mir so eine, ich sag mal, eine sportliche Challenge genommen. Ich möchte einen Marathon im nächsten Jahr laufen. Ich bin sehr gespannt. Es fühlt sich etwas größenwahnsinnig für mich an. Aber wir werden sehen, ne, wo wir enden werden. Ich würde gerne am 3. Oktober nächsten Jahres den Marathon in Köln laufen wollen. Und das habe ich mir jetzt mal einfach als Ziel vorgenommen. Und dafür braucht es auch eine körperliche Veränderung. Also das heißt, ich möchte noch fitter sein, ich möchte noch mehr Muskeln aufbauen und straffer sein, um auch das als Vorbereitung auf den Marathon nicht nur die Ausdauer zu haben, aber auch die körperliche Konstitution, ne, dafür zu haben. Und das ist jetzt ein Ziel, ein sehr wie sagt man sowas, vom zeitlichen Volumen her, sehr langes Ziel, ein Jahr lang.
Lang voraus.
Und ja, das und da ist es umso wichtiger für mich, um diese kleinen Erfolge zu feiern. Ne? Weil wenn ich etwas für 365 Tage vorhabe, da weiß ich jetzt schon von mir, ne, dass das mir zu weit weg fast ist. Und
Ja.
darum habe ich so Zwischenziele mir, die ich mir stelle und eben gucke, okay, um die Disziplin und die Ausdauer, aber auch den Spaß an diesem Projekt zu behalten. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe für mich selbst, das ist so etwas, was mir hilft, mir so ein bisschen Druck von außen. Ich habe einen Instagram-Account.
Das waren ganz viele, die beobachten.
Ich rede gerne drüber, damit ich weiß, jetzt habe ich das so oft gesagt, jetzt kann ich no way back. Also hilft sicherlich auch, ne, was die mentale Stärke betrifft, glaube ich, wenn man Sachen teilt. Zum Zweiten habe ich einen Instagram-Account aufgemacht, der heißt Susan Goes Sporty. Und dieser Instagram-Account sorgt eben dafür, dass ich immer denke, oh ja, ich muss natürlich jetzt auch drüber schreiben. Ne? Also da muss ich heute Morgen doch mal rauskommen, meinen Schweinehund überwinden und Sport machen. Und ich glaube auch daran, dass es hilft, wenn man einen Sparringspartner hat oder einen Coach. Also ich bin ja selbst auch Coach und ich weiß, was das bewirkt, ne, bei meinen Coaches. Und so gilt das natürlich auch für mich, jemanden zu haben, der mir vielleicht die richtigen Fragen an bestimmter Stelle stellen kann oder einen Sparringspartner, so wie du, Ute, der mir vielleicht dann auch schöne Tipps geben kann und sich da Hilfe einzuholen. Und auch da denke ich bei der mentalen Stärke, man muss nicht alles alleine machen. Ich habe ja so ein Motto, das heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und dieses Gemeinsam, da glaube ich dran. Und ja, das setze ich natürlich für mich auch um, dass ich eben gucke, wen habe ich in meinem Netzwerk, welche Ressourcen kann ich da gebrauchen, wer kann mir da behilflich sein. Und das stärkt mich auch.
Also es ist ein wunderschönes Ziel, lieber Anouk, was du hast. Und es ist genau richtig, gerade wenn wir den ersten Marathon angehen, dann ist es genau richtig, gut ein Jahr sich Zeit zu nehmen. Weil so Herz-Kreislauf, die sind schnell mit dabei, aber die Sehnen und Bänder, die brauchen genau die Zeit, um sich aufzubauen.
Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne?
Aber ich habe mit 44 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen, also daher gesehen, ne? Also es geht. Und
Du bist ja mein Vorbild.
Dankeschön. Was ich auch spannend finde, dieses Schrittchen für Schritten ist für mich auch immer das Wichtigste, was ich auch in meinem Coaching immer weitergebe, die kleinen Erfolge sehen. Und nur vielleicht so, also gerade so zum Schluss, in meinem Buch Marathon ist mehr als zweimal, viermal 10 Kilometer, habe ich dann auch so die Strecke beschrieben. Das war so Beschreibung zu meinem ersten Marathon. Dann habe ich mir für die Marathonstrecke nämlich diese Teilziele gesetzt. Und das kann beispielsweise sein von Dixi-Häuschen zu Dixi-Häuschen. Weil die sind dann so alle 5 Kilometer oftmals, wenn die Verpflegungsstationen noch da sind. Und alleine, wenn man daran denkt, ne, fängt man an zu lachen. Und das ist ja das, was wir haben wollen für dieses große Ereignis, weil Angst oder, wie sage ich, Unsicherheit oder was wir da kommen, haben wir alle. Aber wenn wir uns allein durch diese schönen Bilder schon in einen guten Zustand bringen, geht es schon wieder leichter. Ne? Also Schrittchen für Schrittchen, das heißt nicht, dass wir bei jedem Dixi aus mir Stopp machen müssen. Aber man sieht es schon von weitem, sagt, wieder eins geschafft. Schön.
Absolut. Also ich bin sehr gespannt. Nächstes Jahr am 3.10. Ich hoffe, dass es überhaupt stattfinden wird, aber dann werden wir mehr wissen. Ja.
Und wir sagen in Deutschland, ja, wir drücken die Daumen. Ich weiß nicht, ist es in Holland, cross your finger? Keine Ahnung. Also wir machen einfach beide.
Auch beides, sage ich mal, ist da möglich. Wir sagen auch toi, toi, toi.
Ah, das ist sehr gut. Das hat sich gerade sehr gut holländisch angehört. Lieber Nuck, es war wunderbar, mit dir in Holland unterwegs zu sein. Und ja, wir werden dich natürlich jetzt beobachten, weil du hast es herausgefordert. Du hast dich herausgefordert und uns herausgefordert, dich zu begleiten. Ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit. Auch da passt das Thema. Es passt zu Corona, aber auch zu einer Vorbereitung. Bleib bitte gesund und mach es Schrittchen für Schrittchen, damit dein Körper einfach auch mitkommt. Eine gute Zeit.
Ja.
Bis dahin, alles Gute, sagt die Ute.
So ziens, hutjes, dui.
Okay, ciao, ciao.